Herzlich willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen diskutieren. Heute übers Fluchen, über Swearing, Cursing. Gibt es auf Deutsch auch noch irgendwelche Synonyme?
Schandmäuligkeit.
Und damit willkommen im Studio. Adrian, der Psychologe im Haus. Ich bin Max, der Philosoph. Wir besprechen die Themen meistens aus philosophischer und psychologischer Sicht. Wie gesagt, heute geht's ums Fluchen, auch ein bisschen ums Verfluchen, weil ich werde nämlich über die Geschichte sprechen. Adrian, über die Psychologie dahinter. Tut uns das gut?
Ja. Wir werden es beantworten, die Frage. Ich will hier ja noch nicht zu viel vorwegnehmen.
Bevor wir das machen, wie immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question. Was ist die Sau-Frage heute, Adrian?
Genau, die Sau-Frage heute ist, was ist deine liebste Tierredewendung? Ist ein bisschen inspiriert von letztem Mal, wo wir, glaube ich, auch über Vögel geredet haben. Ich dachte so an komischer Vogel. Das ist so ein Tierausdruck. Was ist da deine liebste Redewendung oder dein liebster Ausdruck?
Ja, Schweinehund zum Beispiel. Schweinehund finde ich ein gutes Wort.
Sehr gut, ja.
Ich denke, was ich auch gut finde, ist Schweineorgel. Man hat anscheinend mal irgendwie so Pläne gemacht, eine Schweineorgel zu bauen im Mittelalter. Das habe ich irgendwie mal nachgeschaut, wo dann so quasi immer, wenn du eine Taste gedrückt hast, hat es so ein Schwein gepiekt oder so, das dann halt so gegrunzt hat. Aber ich glaube, es wurde tatsächlich dann nie wirklich umgesetzt oder man findet zumindest keine Quellen. Hm. Aber man hat sich so überlegt, so irgend sowas zu bauen. Das wäre auch komplett unnötig gewesen.
Genau. Das war so ein Konzeptding. Eine von vielen Ideen, die lustig waren, aber dann irgendwie doch zu sinnlos, um in die Tat umgesetzt zu werden.
Ja. Bellende Hunde beißen nicht.
Was?
Bellende
Ach so,
Hunde.
Achso, ja, stimmt. Da. Getroffene Hunde bellen.
Ja, genau.
Getroffene Hunde beißen nicht.
Getroffene Hunde bellen ist wie, wenn man sagt, wer hat gefurzt.
Aha.
Aber das ist nämlich seltsam, weil eigentlich stimmt das gar nicht, oder? Die Redewendung, die Kindern so eine falsche Vorstellung von den Funktionalitäten der Welt geben, sind die schlimmsten.
Ja, ja.
Bellende Hunde beißen nicht. Wenn du so als Kind denkst, ah gut, dann kann ich den ja streicheln.
Ja. Ich war diese Woche auf einer Geburtstagsfeier abends und als wir da angekommen sind bei dem Haus, das war so ein Mehrfamilienhaus, waren wir kurz eben vor der Haustür, haben gewartet, dass die Tür aufgemacht wird und dann kam so ein Chihuahua-Hund an und hat so ultra aggressiv gebellt und ist halt so schon ziemlich nah rangekommen. Ist dann aber immer wieder so ein paar Schritte zurückgesprungen, als er Angst bekommen hat, weil wir sind natürlich riesengroß für den und ja, hat halt so ein bisschen das Territorium verteidigt, aber ist dann immer näher rangekommen und dann kam irgendwann so ein oberkörperfreier
Labrador.
Genau. So ein etwas älterer Mann, der ja oberkörperfrei war und nicht gerade in der besten körperlichen Verfassung. Und hat dann so gesagt, der Hund, der macht nichts, ist kein Problem. Und dann dachte ich schon so, ja, er kommt jetzt aber schon ziemlich nah. Also ich würde, wenn der Besitzer da nicht da wäre, ihn vielleicht ein bisschen wegscheuchen, aber dann wurde uns eben die Tür aufgemacht und die Freundin meinte schon so, der Hund ist wieder da, ich hoffe, er hat euch nichts getan, der ist total nervig und so und meinte dann so, dass der Hund auch ziemlich aggressiv wird, aber der Hund war dann einfach so zur Straße gelaufen und den Besitzer hat es eigentlich nicht gekümmert und ich dachte nur so, nicht, dass der überfahren wird, aber
ich weiß keine Ahnung, wo diese Geschichte hingeht.
Es war einfach so ein...
Ja, Infos über Wadenbeißer.
Ein bellender Hund, der anscheinend doch beißt.
Ah, ja eben, man sagt ja auch dann, ich glaube, das bezieht sich halt auf so diese kleinen Kläffer.
Mhm.
Aber die sind doch, die beißen auch. Also ich weiß nicht, was das soll.
Ja.
Wenn ich ein fremder Hund beiß, dann musst du schon kurz über Tollwut nachdenken vielleicht.
Ja.
Weiß nicht.
Oder zumindest über Tetanusimpfung.
Was ist dein Lieblingstierausdruck? Ich weiß immer noch nicht genau, was eigentlich die Kategorie ist.
Wie nennt man das? Also einfach so ein Tierausdruck.
Sag mal.
Meiner wäre Wasserratte, glaube ich.
Ah, so eine tierische Bezeichnung, aber für Menschen.
Eigentlich eher genau.
So. Aber dann war ich mit Schweinehund ja gut dabei, oder?
Ja, Schweinehund. Ich meine so, ja, Schweineorgel wäre auch ein Tierbegriff.
Wasserratte?
Also etwas, was nicht direkt im direkten Sinne mit dem Tier an sich zu tun hat, sondern wo die tierische Eigenschaft jemand anderem oder etwas anderem übertragen wird. Wasserratte. Ich finde das gut, weil Ratten sind eigentlich immer so negativ bewertet, behaftet. Aber wenn man irgendwie im Wasser ist, dann ist es cool, eine Ratte zu sein.
Leseratte gibt es auch.
Stimmt, doch, genau.
Leseratte. Hatten wir nicht schon mal das Gespräch über Ratten und Begriffe dazu?
Es kann sein.
Warum wir die blöd finden oder nicht. Aber du bist doch keine Wasserratte, haben wir auch schon mal in der Sau rausgefunden.
Genau.
Weil ich deine Mutter nicht ins Wasser schmeißen wollte.
Genau.
Flashback zu einer der ersten Folgen, ich glaube, es ist erwachsen werden oder so. Oder lebendig sein, eine davon.
Vielleicht, ja. Ja. Das sind sehr lange her. Von Tierbegriffen, die häufig auch beleidigend verwendet werden oder auch Obszönitäten bedeuten, kommen wir dann zum Thema der heutigen Folge.
Schweinisch oder Schweinereien ist auch sowas.
Schweinerei, genau.
Es wäre eine Schweinerei, diese Sau. Aber wir kommen endlich zu unserer Sackhäute. Die wäre:
Warum zur Hölle fluchen wir?
Heute bei Seldomly Asked Questions: Die Hintergründe des Fluchens.
Sonstige Themen: Was hältst du von Backfisch?
Ich glaube, heute reden wir lieber über Fuckfisch.
Kennst du eigentlich die Vulgata, wollte ich mal fragen?
Nein.
Das ist so die in der Spätantike am weitesten verbreitete lateinische Übersetzung von der Bibel. Von im 4. Jahrhundert von Hieronymus erstellt.
Ist das so eine Obszön-Version, wo die ganze Zeit nur geflucht wird?
Ja, eigentlich schon eben. Das ist der Witz, weil man halt irgendwie das zugänglich machen wollte für Leute, die Vulgärlatein sprechen, nämlich den Pöbel, musste man das halt irgendwie übersetzen. Es gab vorher die griechische Version der Bibel. Und ich meine, in der Spätantike konnten nur noch so gelehrte Leute das wirklich.
Das ist einfach die Urban Dictionary Version der Bibel.
Ja, und dann, weil die Leute immer ungebildeter werden aus dieser Perspektive, musste dann der Martin Luther nochmal übersetzen auf Deutsch.
Genau.
Da war es so richtig abgeranzt. Da war es dann so anders, dass man quasi das gleich protestantisch gedeutet hat.
Genau, komplett sinnentfremdet.
Ja, wirklich.
Heute wird die Bibel nochmal übersetzt in Gen Z-Speak. Und dann kam Jesus, der Rizzler, und Skibidi-Mann. Und der sagte so.
Und hob die Schere. Wahrscheinlich muss man das rausschneiden. Ja. Genau, aber das ist also nur zu dem Begriff von vulgär, weil das heißt eigentlich nur so gemein in Latein. Also quasi so. Die Gemeinsprache war halt so dieses Vulgärlatein von den Leuten in Rom. Und das Latein, das wir kennen, ist halt vor allem geprägt durch diese Literaten und Schreiber und Redner, also zum Beispiel Cicero oder Cäsar und so, die halt sich so ein sehr gehobenes Latein antrainiert haben, aber so hat eigentlich niemand gesprochen.
Ich würde mal sagen, so ziemlich jede Sprache der Welt hat Obszönitäten, hat vulgäre Sprache auch als Teil seiner selbst. Was sind so deine Favorites?
Die ich oft sage?
Ja.
Also Fuck sage ich schon viel. Und ich kann mich auch daran erinnern, als ich das erste Mal Fuck gesagt habe, das war so mit, ich glaube so 12 oder so, aus Versehen, zu Hause. Und ich habe richtig auf die Hucke voll bekommen, wollte ich sagen. Nein, ich wurde echt bestraft. Also meine Eltern waren sehr enttäuscht von mir. Und jetzt sagt meine Mutter das selbst die ganze Zeit. Man sieht richtig krass, wie das so abgeschwächt wurde über die Zeit, weil es halt alle gesagt haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Mechanismus beim Fluchen, dass es natürlich nur so schockierend ist, wenn es neu ist und wenn man es irgendwie nie hört und wenn es halt so irgendwie so von der Rolle ist irgendwie.
Ja.
Und das war halt damals noch so, weil Fuck niemand gesagt hat in Deutschland oder in der Schweiz. Und jetzt, wo das alle sagen, ist es wie egal. Dann denkst du, ja, pff.
Genauso wie Motherfucker. Das war auch mal eine Zeit lang wirklich so schockierend und echt. Also so ein echtes Schockwort, Schimpfwort. Und jetzt ist es so eigentlich nur noch ironisch verwendet.
Weißt du, was finde ich interessant, bevor wir jetzt da weiter drüber sprechen und in die Tiefe gehen? Dass Deutsch und oder auch in der Schweiz, also Schweizerdeutsch, oft die Tendenz hat, so Fluchwörter aus den USA zu übernehmen, aber dann nicht zu übersetzen. Weil ich glaube, das ist dann immer die abgeschwächte Version. Also ich meine, wenn du Mutter sagen würdest, das wäre schon krass.
Das ist einfach so die Deutschrap-Variante dann, womit sich Deutschrapper lächerlich machen, wenn sie dann einfach so englische, amerikanische Schimpfwörter übersetzen und man denkt dann so, nein.
Aber ich glaube, es kann auch ein Stilmittel sein, weil du schockierst dann halt damit wieder mehr, weil es ungewohnter ist als das englische Wort. Also ich meine, spätestens nach Samuel L. Jacksons Schauspielkarriere hat sich Motherfucker eigentlich ziemlich eingebürgert.
Stimmt, ja.
Aber ich meine, übersetzt, ich meine, du sagst ja auch nicht Fick, du sagst ja Fuck.
Ich gebe keinen Fick.
Ja, ich meine, kann man schon sagen, aber auf jeden Fall müssen wir jetzt das Explicit Rating bei uns im Podcast
jetzt
reinmachen.
Jetzt ist es drin, Folge. Jetzt kommt es rein.
Aber wir haben immer noch die Option, alles immer zu piepen.
Genau, stimmt.
Aber so dilettantisch zu piepen, dass man eigentlich weiß, worum es geht. Ja, ich meine, was ist denn Fluch? Was ist Verfluchen? Ich habe ein bisschen über diese Geschichte nachgedacht, weil es gibt wirklich Ähnlichkeiten zwischen einem Fluch, einer Verwünschung und unserem so Fluchen oder Schimpfwörter sagen. Mhm. Also ich meine, wenn man es nicht verstärkend verwendet, so wie wir es oft verwenden, dann ist es eigentlich ein Unheilswunsch. Also man versucht irgendwie Unheil herbeizuführen. Zum Beispiel, wenn man sagt, verdammt, das sind ja alles nur Kurzformen für so eher gotteslästerische Flüche. Also auf Schweizerdeutsch sagt man oft Gott verdamm mich, also so Gott verdamm mich. So, ja.
Ah, ja. Im Niederländischen sagt man Gott verdomme, was wahrscheinlich das Gleiche dann ist.
Ziemlich sicher, ja. Eigentlich was man nicht sagen sollte.
Ja, wenn man gläubig ist.
Weil man Gottes Namen in den Dreck zieht.
Genau.
Aber das ist ja der Punkt, man verwünscht eigentlich sich selbst, also wenn man sich mal bestrafen möchte. Man will sich quasi wie symbolisch bestrafen für etwas, zum Beispiel wenn man irgendwo sich den Fuß oder den kleinen Zehen irgendwo dagegen rammt, dann sagt man, ach, verdammt nochmal.
Es ist schon witzig, weil so God damn it, also Gott verdamme es, ist schon so ein, von höchster Stelle soll etwas bestraft werden.
Ja.
Man sagt nicht mal konkret, was damit passieren soll, man sagt einfach nur, es soll etwas Schlechtes damit passieren, von höchster Stelle, dieser ja, Autoritätsgedanke dahinter. Das ist ein bisschen, hat mich das erinnert an das, was du mir in der Vorbereitung gesagt hattest, zu dem griechischen Fluch, der einfach so sinngemäß bedeutet, es soll einfach alles in deinem Leben zerstört werden, oder vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
Genau, also ich habe auch schon mal irgendwo drüber gesprochen. Es gab früher bis ins späte Römische Reich eigentlich so Fluchtafeln. Mhm. Die heißen Defixion, heißt so eine Fluchtafel. Das sind so kleine Bleitäfelchen, wo man manchmal einfach so Bindezauber drauf geritzt hat. Also man muss verstehen, Religion und Magie war damals nicht so getrennt wie bei uns. Beziehungsweise es gab nicht die Religion, die gesagt hat, ab hier ist es Magie und ab hier ist es Religion, so wie bei uns.
Genau.
Und ja, also Defixio, das heißt quasi wie so festheften oder durchbohren. Die Idee war quasi, dass man einen Schadenszauber ausübt, meistens auf eine andere Person. Also man hat einfach draufgeschrieben, wenn man nicht mehr will, dass, keine Ahnung, deine Frau irgendwie fremd geht oder dein Mann, oder wenn man will, dass sich jemand verliebt, das geht auch, das sind eher Wünsche, aber meistens sind es einfach so Fluchzauber. Und ein Beispiel war eben, zerstöre so und so, also Markus oder so, und seinen gesamten Haushalt.
Ja.
Das war anscheinend eine sehr typische Formel, das finde ich auch sehr witzig. Einfach so alles, was bei ihm zu Hause herumsteht.
Alles, was er hat.
Ich meine, was eigentlich damit gemeint ist, sein Privatleben.
Ja.
Aber es hört sich für uns modern so an, als so seine Couch.
Und seine Zimmerpflanze.
Genau, sein Fernseher, alle Töpfe, alles. Seine Frau, seine Kinder. Es ist interessant, weil es war anscheinend auch tabuisiert. Und jetzt kommt es eigentlich, ich meine, das geht ja hier auch um Tabu. Es war tabuisiert, jemanden tatsächlich den Tod zu wünschen.
Mhm.
Also wenn da drauf steht, zerstöre so und so, dann ist nicht gemeint, töte ihn. Meistens ist das dann an Gottheiten gerichtet, oder?
Mhm.
Sondern es bedeutet einfach so, ruiniere sein Leben. Und ich habe auch ein gutes Beispiel von einem Prozess de Fiction. Das ist so eine spezielle Gattung, wo Angeklagte so kleine Bleitäfelchen geschrieben haben und das dann irgendwo aufgehängt haben oder zusammengerollt und vergraben haben, mit Wünschen, dass sie den Prozess gewinnen. Und das gibt es anscheinend so oft, dass es eben so eine Gattung geworden ist, das Prozessdefixion. Und da steht, übersetzt, es sollen gebunden sein, Tersilochos, also sein Name, Oinophilos, also der Weinliebende, auch ein gutes Wort, Philotios, und dann kommt, und wer sonst ein Anwalt auf der Seite von Perinikos ist, da wusste er anscheinend nicht, wer das war, aber ja, also der Anwalt von dem auf jeden Fall.
Alle, die den unterstützen. Ja.
Bei Hermes, dem Unterirdischen, Seele, Verstand, Zunge und Pläne des Perinikos und das, was er in Bezug auf mich tut und plant, alles möge ihm widerstrebend sein und denen, die mit jenem planen und handeln. Also einfach so, das, was der vorhat, soll jetzt zerstört werden oder gebunden werden.
Genau.
Da sind jetzt keine Obszönitäten drin tatsächlich, aber von der Funktion her ist es das Gleiche. Es ist eigentlich quasi eine Sanktion von irgendeiner Handlung,
ja,
oder eine Bestrafung wegen irgendeiner Handlung.
Ich finde es eigentlich interessant, dass es nicht mehr Fluche oder Beschimpfungen gibt, die auf den persönlichen, psychologischen Zustand der Person abzielen. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Fluch gehört, der sagt, ich will, dass du unglücklich bist? Also, das ist
gute
ja eigentlich,
Frage.
Weil du, wenn du sagst, ich will, dass alles, was du hast, zerstört wird oder dass dein Leben zerstört wird, dann zielt es ja eigentlich darauf ab, dass die Person dann auch nicht glücklich danach weiterlebt, sondern dass sie dann ja am Boden zerstört ist. Und wenn die Person jetzt einfach so sagen würde, ja gut, auch ohne mein ganzes Hab und Gut kann ich trotzdem glücklich sein, dann wärst du ja nicht zufrieden, oder?
Ja, ich glaube also zumindest, was so das Verfluchen und diese Sanktion von früher betrifft, ist es glaube ich auch Teil davon, dass man relativ unspezifisch bleibt, was das Unglück betrifft, das diese Person dann befällt. Also bei diesem Prozess der Fiktion ist es natürlich relativ eindeutig. Man sagt, der darf nicht gegen mich aussagen. Aber was dann mit dem passiert, das ist dir, glaube ich, auch wie egal. Und ich denke, also zumindest in dieser alten griechischen und römischen Religion, darfst du dir auch nicht anmaßen zu sagen, was dieser Gott, den du dann anbetest, wie Hermes aus der Unterwelt, dann mit dem macht. Das ist wie dessen Geschäft.
Ja,
du kannst nur fragen, hey, was? Ich will nicht, dass es dem gut geht und dass der mir schadet, aber was du da mit dem machst, ist mir egal. Genau. Deshalb heißt es, binde den oder zerstöre den.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das sich auch so quasi durchs Christentum zieht, dass man sich nicht anmaßt, dass Gott irgend sowas macht, sondern eben du sagst einfach, verdamme mich oder verdamme ihn oder verdamme es, was auch immer das bedeutet.
Ja, das ist sehr interessant, darüber habe ich noch nie so nachgedacht.
Gott verdammt ja auch, zum Beispiel der erste Fluch in der Bibel ist, dass Gott diese Schlange verdammt oder verflucht. Dann sagt er dort, du sollst verflucht sein, verstoßen von allen anderen Tieren, du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Und das Beste finde ich auch da, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. So, weil die Schlange hat sich so sehr gewünscht, dass sie sich mit Eva anfreundet,
aha,
mit dem Tipp, den Apfel vom Baum zu nehmen und die Erbsünde zu begehen.
Aha.
Und dann Gott so, nein, ihr werdet ab jetzt, werdet ihr euch hassen.
Genau.
Und auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. So, auch die Kinder von der Frau werden deine Kinder hassen.
Genau.
Ich finde das eigentlich interessant, oder? Ich meine, Gott sagt da quasi, du Scheißvieh.
Aha.
Wenn wir schon beim Fluchen sind. Du hast alles versaut. Du kriegst jetzt keine Beine.
Du hast mir meine einzigen zwei Menschen genommen.
Ja.
Ihre Unschuld.
Es ist interessant, weil es gibt so mehrere Verfluchungsgeschichten in der Bibel, aber das ist immer Gott oder Jesus, was ja mehr oder weniger dasselbe ist.
Mhm.
Und sonst maßt sich das eigentlich keiner an so konkret. Das ist auch richtig gut. Diese Verfluchung vom Feigenbaum in der Bibel, das ist im Markus-Evangelium. Jesus hat einfach Hunger und schiebt Tantrum. Das ist einfach so. Sie kommen irgendwo an, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und von Weitem sieht Jesus dann einen Feigenbaum und hofft darauf, dass da Früchte dran sind. Und dann kommen sie an und es ist einfach noch nicht Zeit für die Feigenernte. Und Jesus sagt einfach so, ja, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dem Baum essen. Und dann kommen sie zurück und der Baum ist so komplett verdorrt.
Mhm.
Und vor allem auch, während sie in der Stadt sind, wirft Jesus dort irgendwie so Tische um von so Geldwechslern und so Stände von Traubenhändlern und so, oder Taubenhändlern, irgend sowas.
Traubenhändler oder Taubenhändler,
ich weiß
die Übersetzung nicht so ganz präzise.
Kann sein. Aber er ist einfach so wütend. Er hat einfach so Tantrum und dann kommen sie zurück und sehen, dass der Baum ist komplett im Arsch.
Ich stelle mir das vor wie Tommy Wiseau in The Room mit seinem Tantrum.
Ja, und dann einfach so sagen so die Jünger, hey, schaut mal, der Baum ist komplett kaputt. Und Jesus sagt so, ja, das, wenn ihr in Gott vertraut, dann macht er schon, was ihr wollt.
Mhm. Heutzutage gibt es viele verschiedene Sprachen mit Kulturen und eigentlich fluchen alle. Und es ist interessant, mal zu schauen, wie sich die Flüche oder die Beschimpfungen unterscheiden. Zum Beispiel in den Niederlanden, da wird mit Krankheiten geflucht, sehr häufig. Da kann man einfach so, also das schlimmste Wort ist eigentlich Kanker, was Krebs bedeutet. Und
boah, das ist schon übel,
ja.
Jemand so direkt eine Krankheit zu wünschen.
Ja, aber es ist interessant, weil es wird dann häufig auch eine Sache verflucht, die sie, diese Krankheit eigentlich gar nicht haben kann. So ein, ja, dann ein Typhus-Bus oder so, ein Typhus-Stift, der nicht funktioniert.
Ich glaube eben, das ist auch ein bisschen der Witz von so Verfluchungen. Man macht quasi eine rituelle Handlung, die so Unheil, also diesen Unheilswunsch beinhaltet, aber es ist nicht real.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Funktion, um jetzt so verfrüht meine Meinung zur Sack abzugeben.
Mhm.
Man versucht quasi, dem auszuweichen, dass man was wirklich Schlimmes tut. Und ich meine auch, irgendeinem Ding Typhus zu wünschen, ist zwar sinnlos, aber es erfüllt so vom Gefühl her den Zweck.
Ja, da sieht man ja auch, es geht beim Fluchen häufig auch um dich, wenn du fluchst, nämlich darum, dass du Erleichterung bekommst. Ja, einerseits natürlich das Verfluchen von jemand anderem, wenn du wütend bist und eben anderer Person dann Schaden wünschst, aber es geht eigentlich auch immer um dich, um Erleichterung zu schaffen. Und da gibt es sehr viel Forschung, die zum Beispiel auch einen schmerzlindernden Effekt vom Fluchen festgestellt hat, was sehr interessant ist, weil man wirklich Menschen instruiert in der Forschung, entweder ein Schimpfwort zu verwenden oder keins, also irgendein Kontrollwort, ein neutrales Wort zu verwenden, und dann wird eben nach dem Schmerzempfinden gefragt und dann merkt man eben, dass da weniger Schmerzempfinden berichtet wird, oder auch wenn man mit neurowissenschaftlichen Methoden, so einem Hirnscan zum Beispiel, schaut, dass dann vielleicht weniger Aktivierung in einem der Schmerzzentren des Gehirns ist. Also da ist wirklich viel Forschung gemacht worden, die gezeigt hat, dass es da einen schmerzlindernden Effekt vom Fluchen gibt.
Mhm. Ich habe eben gesehen, dass der Ig Nobel-Preis verliehen wurde. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Name herkommt. Es gibt eben Theorien, dass Leute sagen, es heißt so ignoble, also im Sinn von unwürdig.
Mhm.
Aber es gibt auch Leute, die behaupten, es steht für Ignatius oder Ignaz Nobel, also den Neffen oder so von Nobel. Auf jeden Fall ist es ein Preis für so eher lustige Forschungsergebnisse oder die so irgendwie sinnlos erscheinen.
Ja.
Es gab da mehrere witzige Sachen, zum Beispiel ein Forschungsteam gelang es, mit Video zu dokumentieren, dass so Fruchtfledermäuse Oralverkehr praktizieren.
Was?
Die haben durch mich diesen Ig Nobel-Preis gekriegt.
Aha.
Und es gibt eben auch ein Forschungsteam, das herausgefunden hat, dass Fluchen, also starkes Fluchen, schmerzlindernd wirkt, und die haben auch diesen Friedensnobelpreis gekriegt.
Mhm.
Also heftiges Fluchen, das schmerzlindernd wirkt. Das waren John Atkins und Andrew Kingston. Sind das die gleichen wie bei dir?
Nee, von denen habe ich noch nichts gelesen. Ich hatte eine Review, also eine Zusammenfassung der Literatur von Hay und Kollegen aus diesem Jahr gesehen. Und da stand eben zum Beispiel drin, dass das Wiederholen von Fuck einen verspäteten Schmerzbeginn produziert, also auch eine höhere Schmerzschwelle und eine verbesserte Schmerztoleranz, also dass man dann in so einem Cold Pressure Task, wo man seine Hand in kaltes Wasser tun muss und dann einfach, wenn man nicht mehr kann, rauszieht, dann auch länger durchhalten kann. Also es ist sehr interessant, sich einfach vorzustellen, wie diese Forschung ausgesehen hat. Und zwar die Menschen in der Fluchgruppe, die durften dann eben Fuck wiederholen immer wieder. Und die Menschen in der Kontrollgruppe mussten dann ein neutrales Wort, nämlich zum Beispiel Fouch oder Twizzpipe, wiederholen.
Das ist geil. Aber das ist auch interessant, weil das ist ja nicht eine Situation, wo du wirklich Fuck sagen würdest, sondern nur das Wort reicht schon.
Ja, genau.
Mega interessant. Ja, der Vollständigkeit halber erwähnen wir auch noch den Bund gegen das Fluchen in den Niederlanden.
Genau.
Also ich habe das Adrian geschickt, weil ich das zufällig gefunden habe. Es gibt so eine christliche Organisation in den Niederlanden, die sich für den respektvollen Sprachgebrauch ohne Schimpfwörter und Flüche einsetzt, was ich komplett verkehrt finde, weil wenn Flüche und Schimpfwörter tatsächlich die Funktion haben, Schlimmeres abzuwenden, sondern dass du es nur symbolisch machst, dann ist es ja eigentlich was extrem Gutes. Mhm. Also ich meine, wenn du fluchst, anstatt was zu kaputt zu machen, dann ist der Fluch einfach sinnvoll und wenn es schmerzlindernd ist, sowieso. Und ich meine, was willst du, dass die Leute stattdessen ihre Wut in sich reinfressen?
Ja, genau. Das kann man einerseits sehr pragmatisch so sehen, aber ich denke auch so, die Prohibition wird doch nicht funktionieren, oder? Ich meine, wenn du es dann verbietest und dann die ganzen Leute, die es so ehrlich versuchen, dann vielleicht weniger verwenden, dann belohnst du ja auch diejenigen, die es weiterhin verwenden, weil das ist dann schockierender. Wenn mehr Menschen es nicht tun, dann ist die Wirkung von den Momenten, wo es gesagt wird, dann irgendwie noch heftiger.
Der Bond.
Bond tegen Flöke.
Der wurde 1917 gegründet, weil man es für einen Trend hielt, dass die Menschen gleichgültig gegenüber der Religion fluchen würden. Man hat sich Sorgen gemacht über das Ausmaß, in dem in den Niederlanden geflucht wurde. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in den Niederlanden besonders schlimm ist. Und eine Studie im Auftrag des Bundes hat 2015 bemängelt, dass der Sprachgebrauch in einem Viertel der untersuchten Kinderbücher sehr viele Flüche enthält.
Aha, Rotzack.
Ja, sehr schlimm.
Ja.
Aber wenigstens wäre eben Gott verdammt nicht vorgekommen. Das hat sie anscheinend beruhigt.
Ja, stimmt. Aber Kanker ist dort auch in dieser Studie, glaube ich, als das schlimmste Schimpfwort identifiziert worden. Also es gibt wirklich wissenschaftliche Evidenz auch, dass das wirklich ein schlimmes Schimpfwort ist in den Niederlanden.
Genau, eine Umfrage unter Jugendlichen ergab 2015, dass sie das als am meisten verletzend empfunden, wenn man jemandem Krebs wünscht oder wenn man einfach Krebs sagt.
Ja.
Was ich auch noch anmerken wollte, du hast ja auch vorher gesagt, es gibt keinen Sinn, irgendwelchen Objekten das zu wünschen, aber das ist ja halt genau der Punkt. Ich glaube, man realisiert eigentlich damit, dass man eigentlich irrational ist gegenüber einem Objekt. Zum Beispiel, wenn du dir den Fuß stößt irgendwo und du einfach so eine blinde Wut hast auf ein Möbelstück, du hast es dann eigentlich schon personifiziert und denkst, du scheiß Sofa, was stehst du hier? Aber du weißt schon, das ergibt eigentlich keinen Sinn und du bist selbst schuld. Und wenn du dann dem Sofa Krebs wünschst oder einfach sagst, du scheiß Teil, dann führst du nur diesen Gedanken fort.
Ja.
Es ist eigentlich wie in sich geschlossen, eigentlich eine irrationale, aber sehr entspannende Handlung.
Ja. Bei Scheißteil sind wir beim nächsten Cluster von Beschimpfungen oder Flüchen. Also wir waren ja bei den Niederlanden bei Krankheiten. Ich habe mir ein bisschen überlegt, was es noch so gibt. Es gibt natürlich Fäkalflüche, also Scheiße zum Beispiel. Ich finde es auch sehr witzig, weil in Finnland sagt man heißer Baska. Ich habe es wahrscheinlich nicht gut ausgesprochen, aber das heißt so viel wie riech Scheiße. Mhm. Das heißt, man sagt nicht irgendwie, dass Scheiße an dir klebt oder dass du irgendwie Scheiße isst, sondern es ist ein sehr sanfter Fluch für mich, aber...
Ich glaube, diese Unterschiede liegen eigentlich nur Unterschieden in Tabus zugrunde. Also generell sind Tabus einfach so stillschweigend vereinbarte Regeln in der Gesellschaft und eben nicht Gesetze, die ja offensichtlich sind oder offengelegt sind. Und diese Tabus, die werden halt mit den Flüchen gebrochen und ich glaube eben auch nur symbolisch. Also du brichst das Tabu nicht wirklich, du deutest nur an, dass du jetzt gerade in dem Moment eigentlich quasi alle Regeln fallen lässt. Weil zum Beispiel auch Scheiße oder Fuck und also ich meine, die meisten von den Flüchen beziehen sich irgendwie auf so Sexualtabus oder eben auf Fäkaltabus. Und das heißt ja nicht, dass du dann tatsächlich irgendwo hinmachst oder so, sondern du sagst es halt nur so. Du wächst quasi diese Vorstellung in anderen Leuten, dass jetzt alles egal ist.
Ja.
Und übrigens habe ich rausgefunden in Bezug auf Tabus, woher diese Affen-Emojis kommen, die sich so die Augen zuhalten.
Mm.
Oder die, also das eine hält sich die Augen zu, das andere die Ohren zu und das andere den Mund.
Aha.
Und das ist anscheinend aus der chinesischen Philosophie, die dann nach Japan tradiert wurde. Es ist richtig interessant. Die heißen die drei weißen Affen.
Aha.
Und die sind eben das Symbol dafür, dass man wegschaut oder weghört oder nicht handelt, wenn etwas dem Gesetz der Schönheit nicht entspricht, also quasi mit einem Tabu bricht. Also es steht, was nicht dem Gesetz der Schönheit, also angemessenem Verhalten entspricht, darauf schaue nicht. Was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, darauf höre nicht und davon rede nicht. Und diese drei Affen sind das Symbol dafür. Und es gibt anscheinend auch extrem viele Darstellungen davon. Zum Beispiel Keith Haring hat das auch aufgegriffen mit so Figuren, die sich Augen, Ohren und Mund zuhalten. Ich hatte auch mal ein Poster in unserer alten WG, wo das auch drauf war. Mhm. Und eben, das hat es jetzt auch in die WhatsApp-Emojis geschafft. Das ist doch interessant, oder?
Jetzt werde ich mich 10-mal intellektueller fühlen, wenn ich diesen Emoji das nächste Mal verwende. Oder einen dieser Emojis.
Ja, kannst du sagen, Konfuzius, hier.
Mhm. Ja, ja.
Aber ich glaube eben, was ich damit sagen wollte, diese Tabuisierung ist wichtig für die kulturellen Unterschiede, weil die Tabus sind halt unterschiedlich. Was man in Japan tabuisiert, tabuisiert man nicht unbedingt in Deutschland.
Genau. Es ist einfach hier so, oder in anderen Ländern, da riechst du Scheiße jeden Tag, da ist das nichts Schockierendes. Also sagt auch ein bisschen über Finnland vielleicht aus, vielleicht ist es da wirklich so, dass dann selten Exkremente von Hunden zum Beispiel in der Öffentlichkeit rumliegen, wenn man so etwas schon seinen Widersachern wünscht.
Also wenn man es gewohnt ist, ist es sicher kein guter Fluch. Und das ist ja das Gleiche wie mit meiner Fuck-Geschichte.
Genau.
Jetzt, wo das alle sagen, ist es eigentlich auch nicht mehr so stark.
Ja. Waren deine Eltern im Bond der Reflöke?
Nein. Im Rahmen von Zensur und sozialem Verdammen sind Tabus ja auch so ein bisschen Propagandamittel manchmal. Mhm. Also es entwickelt sich ja nicht immer organisch, sondern auch so der Staat nimmt manchmal ein bisschen Einfluss drauf. So zum Beispiel ist es, glaube ich, in der Türkei so ein Tabu, über so Völkermord an Armeniern zu sprechen oder das zumindest so zu nennen. Mhm. Und ich glaube, da ist es nicht so, dass es sich dann als Fluch entwickelt. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, da, wenn es so staatlich geregelt ist und unterbunden wird, gut, es ist natürlich auch eine sehr schlimme Sache. Ich glaube, ja. Es gibt einfach Grenzen. Ich meine, wir machen ja auch keine Witze über den Holocaust oder so.
Ja, das ist eben auch ein Tabubruch und das ist deswegen auch
also auch ein Gesetzesbruch, abgesehen davon.
Ja, das stimmt. Wie du schon angedeutet hattest vorhin, gibt es natürlich auch sexuelle Flüche oder Schimpfwörter. Ich habe das Gefühl, in den angelsächsischen Kulturen ist das immer ein großes Thema. Und ich wollte auch noch sagen, weil du meintest, in den Niederlanden wird anscheinend sehr viel geflucht. Das ist auch immer witzig, wenn man so NiederländerInnen mit Leuten aus anderen Ländern reden sieht, weil Niederländer erwähnen immer so sehr, sehr casually einfach so Wörter, die in den USA oder in Großbritannien einfach tabu sind, wie so Shit zum Beispiel. Mhm. Die sagen einfach, oh, that's shitty. Und manchmal siehst du so Professoren von der Universität irgendwo in den Niederlanden dann einfach so Shit sagen, wo du denkst, ah, oh, ich bin halt nicht Niederländer genug, dass mir das nicht auffallen würde. Man sieht immer so, wie dann die Gesichtszüge entgleisen von den Briten oder Amerikanern, die sich denken, oh mein Gott, was ja. Hat die Person das wirklich gesagt gerade?
Gerade in den USA bei Amerikanerinnen und Amerikanern ist es ja auch so, dass es Haushalte gibt, wo die Leute sehr religiös aufwachsen. Also bei uns ja auch, aber ich sage es jetzt gerade, weil wir jemanden kennen.
Treue Hörerinnen.
Und die Person uns das auch schon erzählt hat, dass die früher halt solche Sachen nicht sagen durfte wie damn it oder sowas, was ja eigentlich komplett lächerlich ist jetzt für uns. Oder ja. Verdammt. Also ich meine, wenn meine Eltern gesagt haben, du darfst nicht verdammt sagen. Aber es gibt bestimmt auch in der Schweiz sehr konservative und religiös erzogene Menschen und da ist das bestimmt auch ein Verbot.
Was gibt's noch? Ich dachte, gibt sicherlich auch Beleidigungen, die auf der kognitiven Fähigkeit der Person basieren.
Ja, alle Minderheiten generell, aber das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, habe ich den Eindruck. Also die müssen wir jetzt nicht nennen,
ja.
Auch um sie nicht weiter zu verbreiten. Aber ich habe den Eindruck, Flüche haben sich ein bisschen in so eine Sinnlosigkeitsrichtung entwickelt. Also dass es eigentlich vor allem lustig ist, auch weil es so absurd ist. Und man nimmt nicht mehr so direkt Bezug auf Minderheiten und eben Krebs ist ja auch was wirklich schlimm ist, also was man jetzt niemandem wünschen würde.
Genau. Früher war es noch so ein bisschen mit Ehre auch, dass man Menschen als Tiere bezeichnet hat zum Beispiel, um sie ein bisschen abzuwerten. Und ja, es stimmt, es ist in letzter Zeit einfach auf so eine Metaebene gegangen, wo es einfach darum geht, dass man klar erkennt, dass es eine Beleidigung ist oder ein Fluch, auch wenn es nicht dann irgendwie gegen Minderheiten diskriminiert oder irgendwie bestimmte Sachen sagt. Es soll nicht wirklich anwendbar sein, sondern es soll nur klar sein, klar verständlich, dass es eine Beleidigung ist, aber dann eben häufig auf so einer Metaebene komplett absurd eigentlich.
Das ist eigentlich eine Riesenkulturleistung. Also es ist generell Fluchen eine Riesenkulturleistung, wenn man so sieht, wie abgekürzt das Flüche sind, wie alle wissen, wovon du eigentlich redest. Mhm. Auch wenn du nur verdammt sagst, ohne eigentlich auszuformulieren, was du damit meinst. Mhm. Es kann auch so eine Bonding-Experience sein, also so anbandeln mit Leuten aus anderen Kulturen und Sprachen. Das kennt ja jeder, dass das Erste, was du lernst in anderen Sprachen, sind einfach so Fluchwörter und ein Bier bitte eigentlich.
Ja, absolut.
Es gibt viele Untersuchungen so aus der Psychoanalyse zu Tabus und zu Flüchen. Das hat halt damit zu tun, weil es sich immer so nach Unterdrückung und Verdrängung anhört, wenn es um Tabus geht oder auch um Flüche, die dann quasi wie ein Ausbrechen aus einem Tabu sind. Was Freud zumindest sagt, er übernimmt da auch von Wilhelm Wundt anscheinend einiges zum Tabu, sind Verbote, deren Grund irgendwie unbekannt ist, also beispielsweise jetzt nicht auf irgendwie Gesetze zurückgeführt werden im Regelfall. Das finde ich ein gutes Kriterium. Wir haben ja auch schon oft über so unhinterfragte Regeln oder soziale Normen gesprochen. Und man unterwirft sich denen quasi so durch eine innere Nötigung, vielleicht auch um sozial akzeptiert zu sein, einfach selbstverständlich, ohne es zu hinterfragen. Und es gibt dabei zeremoniellen Handlungen. Zum Beispiel, das wäre dann Tabubruch, wie sowas wie Zwänge. Mhm. Oder sonst die Umgangsformen, die man halt hat, also dass man halt eben nicht in der Öffentlichkeit über Geschlechtsverkehr spricht oder sowas.
Ja, da sieht man mal die soziale Dimension des Ganzen. Da kannst du immer gut abwägen, wie du auf andere Menschen wirkst, wenn du eben weniger oder mehr vulgäre Sprache verwendest. Und es gibt psychologische Forschung, die herausgefunden hat, dass Fluchen mit Risikoverhalten korreliert ist. Das heißt, es ist quasi auch ein soziales Risiko, was du dann nimmst, wenn du fluchst. Andere Risikoverhalten, zum Beispiel Alkohol trinken, Rauchen, Drogenkonsum, risikoreiches Sexualverhalten. Es war auch negativ korreliert mit Gewissenhaftigkeit, also einem Persönlichkeitszug, dass man Sachen eher vorsichtig und gründlich macht und ja, eben eher nicht assoziiert mit Risikoverhalten.
Vielleicht erwähnen wir dann das Tourette-Syndrom auch noch schnell. Also wir haben auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge über Coprolalie. Mhm. Die Praxis eben so Fäkalbegriffe zu verwenden oder vulgäre Begriffe zu verwenden. Und das ist ja so unsere so gesellschaftliche Vorstellung von Tourette-Syndrom, dass es eigentlich vor allem ums Fluchen geht, aber es ist anscheinend eher selten. Also es ist eine Minderheit innerhalb der Menschen mit Tourette-Syndrom, die solche Coprophänomene als Tick haben. Also normalerweise sind das einfach so Ticks, die so Dränge oder Zwänge sind, die man einfach ausführen muss. So Handbewegungen, das kann alles sein. Es können obszene Gesten sein, aber muss nicht. Und die Theorie dahinter ist, dass eben diese Bereiche im Gehirn oder Mechanismen im Gehirn, die solche Äußerungen hemmen oder Tabubruch hemmen, irgendwie gestört sind.
Ja, es wird auch beschrieben, dass das so ein bisschen so ein Reiz ist wie vor dem Niesen zum Beispiel. Also viele Menschen mit Tickstörungen sagen dann, dass sie, bevor das passiert, so einen Impuls spüren können und das dann mit der Zeit vorhersagen können. Und das ist eben dann was anderes als Risikoverhalten, wo man dann bewusst ein Risiko nimmt, sondern das ist einfach etwas, was die Menschen dann nicht kontrollieren können aufgrund von neurologischen Veränderungen.
Genau, weil ich habe mich halt immer gefragt, warum sind es gerade Flüche? Das ist ja sowas Komplexes, eben so eine krasse Kulturleistung, die sich dann zeigt in einer psychischen Erkrankung. Aber es geht halt nicht ums Fluchen per se, sondern es geht um die Unterdrückung von Handlungen. Und das geht wahrscheinlich ein bisschen in das rein, dass man halt nicht an was denken kann. Es drängt sich dann quasi ein Gedanke auf und es fehlt der Mechanismus, um jetzt einen Fluch oder ein Schimpfwort zu hemmen.
Eine andere Perspektive auf das Fluchen ist die der Ehrlichkeit. Und zwar gibt es da interessante Forschung, die eigentlich so im Kern sagt, wenn jemand flucht, dann ist es auch in einer gewissen Weise ehrliches Verhalten. Also Es gab mal Leute, die haben eher gesagt, Fluchen ist eher mit Unehrlichkeit verbunden, aber es gab jetzt in den letzten Jahren so Forschung von Feldmann und Kollegen zum Beispiel, 2017 gab es da einen Artikel, der gesagt hat, Fluchen kann sich eigentlich in verschiedenen Formen mit Ehrlichkeit assoziieren lassen. Das heißt, wenn du fluchst, dann sagst du ehrlicher, was in deinem Kopf passiert, als wenn du dich eben hemmst und Sachen unterdrückst, die du eigentlich denkst, aber nicht sagst, weil es gegen eine soziale Norm ist.
Das ist mega interessant. Ich meine, Gott sagt zur Schlange ja eigentlich auch sehr ehrlich, was er von ihr denkt. Mhm. Dann kommen wir eben wieder zurück zum Verfluchen, oder? Weil dort ist man eigentlich besonders ehrlich. Man legt gegenüber einer höheren Macht seine Motive offen und sagt, ich will, dass der das nicht mehr macht. Auch wenn ich gerichtlich zum Beispiel im Unrecht bin, will ich, dass der versagt in seiner Anklage.
Ja, das stimmt.
Es ist auch im Judentum anscheinend so eine Ableitung von der Verfluchung, vom hebräischen Verb, ich glaube, es heißt Piel oder so, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das heißt zwar verfluchen, aber im buchstäblichen Sinn heißt das leicht sein lassen, und zwar durch den Entzug von Lebenskraft. Das finde ich auch sehr bitter, also so dieser Wunsch, dass du quasi schwächer wirst, was du vorher gefragt hast, mit man wünscht ja niemandem psychisches Unwohlsein oder so. Übrigens, vielleicht noch zum Schluss, das fand ich interessant, was ist der Unterschied zwischen Verwünschung und Verfluchen? Die Verwünschung trifft eigentlich in Märchen meistens den Helden. Hm. Und der Fluch trifft den Frevler, also der Fluch trifft die böse Person. Mhm. Und die Verwünschung, das ist einfach so eher so ein Unglück oder halt von einer bösen Person ausgelöst auf eine gute Person. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, Dornröschen ist so ein Beispiel oder Schneewittchen ist so ein Beispiel. Die sind quasi verwünscht, aber im Gegensatz zum Fluch, und das fand ich besonders interessant, wirkt eine Verwünschung nicht von einer Generation auf die anderen. Also wenn du jetzt jemanden zerstören willst und seinen gesamten Haushalt, dann geht das immer so weiter. Also seine Linie hat einfach dann Pech. Mhm. Aber Verwünschung ist mehr so ein unglücklicher Zustand, der so nur sich auf eine gute Person bezieht, die diese Verwünschung dann lösen kann.
Ja, ist auch ein bisschen interessant, weil es so egozentrisch ist oder es ist so ein typisches sozialpsychologisches Phänomen, wo man dann den Leuten im eigenen Team oder sich selbst dann mehr Gefühlswelt einräumt und anderen eben sagt, ja, das wird jetzt die und deren Kinder betreffen. Mhm. Und bei dir ist es dann nur eine Verwünschung, die dich unglücklich macht, wo du viel mehr Fokus auf deine Gefühlswelt legst und weniger auf die Schäden, die dir passieren. Aber bei anderen Menschen denkst du da gar nicht dran.
Ich möchte doch mal auf dieses Tabu verweisen, dass innerhalb der Flüche existiert, nämlich niemandem den Tod zu wünschen. Mhm. Ich glaube, da steckt ganz viel drin, was die Flüche betrifft. Also ich versuche jetzt mal zu antworten auf unsere SAQ. Warum mhm. zur Hölle fluchen wir? Mhm. Also die Hölle deutet ja schon an, dass es da eigentlich so um höhere Mächte geht und um dieses ursprüngliche Verfluchen. Und ich glaube, in diesem Tabu, jemandem den Tod zu wünschen, steckt eben genau das drin. Man will nicht wirklich, dass was Schlimmes passiert. Man will auch nicht wirklich was Schlimmes tun. Und ich glaube, meine Antwort fällt dieses Mal tatsächlich ein bisschen psychoanalytisch aus oder freudianisch aus. Ich glaube, der Fluch ist so ein bisschen eine Objektverschiebung. Also das Schimpfwort ist so ein Ablass von Energie und ein Rauslassen von Wut, aber auf ein Objekt, das entweder nichts Schlimmes erleben kann, wie dass man eben einen Stuhl beschimpft oder so, oder eben auf eine Kulturpraxis, auf die man kurz einfach, ja, blöd gesagt, scheißt. Mhm. Also dass man sagt, ich breche jetzt mit diesem Tabu, ich schockiere jetzt kurz mein Umfeld, aber nur, weil ich weiß, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert dabei. Mhm. Und ich tue es ja nicht wirklich, ich sag's nur.
Genau. Es ist da dann also eher der persönliche Nutzen im Vordergrund, dass man eben seine Erleichterung bekommt und vielleicht auch seine Meinung ehrlich kundtut mit drastischem Effekt. Aber vielleicht ist es auch eine Art und Weise, konstruktiv zu bleiben.
Ja, und man tut seine Meinung ehrlich kund in einem sozial akzeptierten Ritual. Also es ist wie ein geschützter Rahmen. Zum Beispiel ja. Witze funktionieren auch ähnlich. Das haben wir auch in der Humorfolge schon besprochen. Man kann in Witzen quasi auch ein bisschen Wahrheit mitbringen, aber so, dass es sozial akzeptiert ist. Du kannst nicht jemandem einfach sagen, dass er blöd ist oder dass du ihn nicht magst, aber man kann so ein bisschen in einem quasi kulturell konstruierten Ritual was rüberbringen und es ist akzeptiert sozial. Und ich glaube, dass so funktionieren Flüche auch.
Genau, weil bei Witzen ist es auch so, du kannst eigentlich schlimme Sachen sagen, aber eben durchscheinen lassen, dass du verstehst, dass sie schlimm sind und du sagst sie auf eine witzige Art und Weise. Und wenn die anderen Menschen das verstehen, dann ist es auch sozial akzeptiert. Und genauso ist es bei den Beleidigungen eigentlich auch, dass es so einen Konsens gibt, dass du das nicht wirklich machen willst. Du willst die Person nicht töten oder verletzen oder mit Scheiße beschmieren, sondern du sagst das nur. Und da ist dieser stillschweigende Konsens, dass man damit seine Meinung eben ehrlich kundtun kann, obwohl keine aktuelle Gefahr ausgeht, dass du dann wirklich was tun wirst.
Schlussendlich hast du es ja noch, hast du es ja schon gesagt, man kann auch so auf die SAQ antworten, es hilft uns einfach, es fühlt sich besser an, wir haben weniger Schmerzen und vielleicht merkt man auch unbewusst einfach, dass es Vorteile hat, zu fluchen, im Gegenüber nicht zu fluchen.
Ja, es gibt eben auch Forschung, die die Leistung beim Sport getestet hat, mit und ohne Fluchen. Es ist so ein bisschen mit der schmerzlindernden Wirkung von Fluchen zusammenhängt, die ich vorher schon angesprochen hatte. Und es ist einfach witzig, dass man dann aus dieser Forschung wirklich so Zahlen bekommt. Zum Beispiel, dass beim Wandsitzen Fluchen 22% mehr Leistung gebracht hat in einer Studie. Bei Liegestützen 15% mehr und beim Planken oder Planking 12% mehr. Es gab auch schon so Ergometer-Sprint-Tests, die gemacht worden sind in diesen Studien. Und da wurde eben auch eine verbesserte Leistung gefunden. Also es ist so, dass du wirklich durch Fluchen bei diesen Aktivitäten dann auch deine Leistung verbessern kannst, obwohl so physiologische Variablen dann nicht beeinträchtigt wurden. Also es war wirklich dann anscheinend ein psychologischer Benefit für den Sport. Das kannst du dir merken fürs nächste Mal, wenn du ins Gym gehst.
Wahrscheinlich ist es nicht gleich schmerzlindernd, irgendwie unter Freunden zu fluchen, wenn man zusammen Sport macht, wie in einem formalen Experiment an der Uni. Weil das Tabu zu brechen ist da wahrscheinlich auch größer.
Ja, das stimmt. Das ist dann auch sehr schwer festzustellen, wie wichtig dieser soziale Kontext da dann war. Es war auch noch so, aus einer dieser Studien ging auch hervor, dass die Wiederholung eines Schimpfworts den Flow, positive Emotionen, Humor, Ablenkung und das Selbstvertrauen steigerte. Und der Humor die Wirkung des Fluchens auf die körperliche Stärke erklärt hat. Das war auch witzig. Und da haben wir auch dann ein bisschen drüber geredet heute, dass es eben so kontrollierte Tabubrüche sind.
Ich glaube, was ich jetzt aus dieser Folge mitnehme, ist, dass ich mich in Zukunft darauf achte, in welchen Situationen, dass ich so den Drang habe zu fluchen und wie und was das mit mir macht. Ich finde es nämlich extrem spannend, irgendwie, wenn es so einen großen Einfluss auf dein Wohlbefinden hat, auf die Psyche hat und auch, weil es einfach ein Zeugnis dafür ist, wie du zur Tabuisierung von gewissen Themen stehst und vielleicht welche Tabus bei dir implizit noch eingebrannt sind, obwohl du sie ja nicht rational verworfen hast.
Ja.
Ich glaube, dann kommen wir doch zum Ende.
Ja, ich meine,
dieser Folge, oder?
Wenn es ein Tabu nicht geben sollte, dann doch wohl bei uns hier nicht 5 Sterne oder die beste Bewertung zu geben für unseren Podcast auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört, denn das würde uns sehr helfen, das würde uns sehr freuen. Deswegen sollte das auf keinen Fall ein Tabu sein. Genauso wenig sollte es ein Tabu sein, mit euren Freundinnen und Freunden über Seldomly Asked Questions zu reden.
Nein, das ist eben jetzt gar nicht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Wir machen jetzt umgekehrte Psychologie. So, ja, also wenn es denn sein muss, so dann nur mit gesenkter Stimme über SAQ reden. Genau. Das muss so als Raunen durch die Metro und durch die Züge und durch die öffentlichen Räume der Welt gehen. Genau.
Oder immer mit Fluchen verbinden, dann bleibt es mehr hängen.
Genau, wir nennen uns jetzt doch
Fuck. Fucking Seldomly Asked Questions.
Wir nennen uns jetzt doch Fuck statt Sack.
Ja.
Machen nur noch so häufig gestellte Fragen.
Genau.
Ja gut, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören bis zum Schluss. Und ich glaube, wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, danke fürs Zuhören und ciao.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Ja, eine Entspannung oder eine Relief.
Nachlass, wollte ich gerade sagen.
Eine Entladung wahrscheinlich. Also.
Ja.
Was heißt
fucking relief? Man kann auch nachschauen. Es gibt ein Wort. Erleichterung.
Erleichterung. Ich dachte immer an der Lösung.
Ja.